Aktiv Radio Interview.
Aktiv Radio, das Radio mit den absolut interessantesten Gästen, die man überhaupt finden in der Schweiz. Und heute wird es spannend. Ich darf jemanden begrüßen, der so ein bisschen aus unserem eigenen Genre kommt, der mit Journalismus etwas zu tun hat. Und das eigentlich schon fast seit Kindsbeinen. Es ist eine Dame und sie hat schon in der Jugend für eine Zeitung geschrieben und der Journalismus hat sie nie mehr losgelassen. Ich begrüße ganz recht herzlich die Gewinnerin vom Journalistenpreis vom Jahr 2019. Sie ist zum Schweizer Journalist eben gewählt worden. Sie ist seriös, unaufgeregt, kritisch, reflektiert, authentisch. Das ist damals beim Journalistenpreis gesagt worden. Sie war nicht nur bei der Zeitung, sie war auch viel beim Radio, Radio 24, Fernsehen, TV3, 17 Jahre beim SRF und aktuell ist sie publizistische Leiterin bei der Gassmann Media, also Region Biel. Ganz herzlich willkommen, Nicoletta Cimino.
Merci, danke.
Nicoletta, du fühlst dich eigentlich wohl hinter dem Mikrofon, weil du hast so lange hinter das Mikrofon dürfen oder müssen und jetzt darfst du das fast nicht mehr. Ist das fast ein bisschen traurig?
Nein, gar nicht. Aber es ist lustig, dass du das sagst, weil letzte Nacht habe ich effektiv geträumt, dass ich wieder mal eine Sendung moderiere. Und zwar aus irgendeinem Notfall raus habe ich moderieren und bin dann doch ein bisschen aufgeregt gewesen. Es fehlt mir ehrlich nicht so sehr, aber ich finde es immer ein schönes Gefühl, wenn ich wieder vor einem Mikrofon bin. Also es ist nicht, dass es mir fehlt, aber ich finde es jetzt noch schön da.
Normalerweise bist du auf der anderen Seite gesehen. Also du hast unter anderem das Echo der Zeit mitgemacht. Die legendäre Sendung vom SRF, die man muss hören muss, wenn man aktuell dabei sein will. Da hast ja du die Fragen gestellt und wollte genaueres Wissen von deinem Gegenüber. Heute bist du in der Lage, umgekehrt mal dürfen, von dir zu erzählen. Eher unangenehm oder findest du das cool?
Was kommt jetzt auf deine Fragen drauf an? Nein, also ich habe kein Problem mit dem, aber ist jetzt nicht etwas, was ich wahnsinnig oft machen will, weil ich kann meine Zeit auch anders einsetzen, ja viel zu tun, aber ich bin gerne da.
Bist du ein Promi?
Nein, Jesus Gott, überhaupt nicht, nein.
Kennt man dich?
Auch nein. Das ist ja immer das Gute bei den Radioleuten, oder? Du, ich habe immer gesagt, es ist eigentlich gut, wenn man, es gibt ja so diesen Spruch, es gibt TV-Faces und Radio-Faces, oder? Und ich habe es immer super gefunden, dass ich im Radio bin, eben gerade darum, weil mich niemand wirklich kennt. Es hat mal eine Situation gegeben, wo jemand meine Stimme hat erkannt, als ich in Zürich war. Da bin ich in der Post, irgendwo Steuern einzahlen oder so, dann noch am Schalter.
Also wenn ich muss Steuern einzahlen, sage ich normalerweise gar nicht mehr.
Ja, das wäre jetzt vielleicht bei mir auch so inzwischen, aber dann habe ich, ja, das war in Zürich, bin ich noch jung. Nein, und dort hat mich dann effektiv eine Post angestellt und gesagt, ihr, eure Stimme, die kommt mir irgendwie bekannt vor, aber sonst, nein, auch, ich bin doch kein Promi, nein, wirklich nicht.
Also am Postschalter genau die gleiche Stimme wie am Radio. Seriös, unaufgeregt, habe ich gesagt, kritisch, reflektiert, authentisch. Das klingt ja so wie ein Journalist, wie er genau müsste sein an und für sich. Und das hat man dir, diesen Stempel hat man dir gegeben, also diesen sehr positiven Stempel hat man dir gegeben. Stimmt das?
Hey, ich mache so viele Fehler. Also ich glaube, niemand, der diesen Stempel bekommt, hat den zu 100% verdient. Weil, also die Stempel sind ja mehrere Sachen. Nein, also ich glaube...
Also fangen wir doch mal an, bist du seriös?
Wenn ich will, schon.
Bist du unaufgeregt?
Leider zu wenig.
Bist du kritisch?
Zu fest.
Bist du reflektiert?
Ja.
Und zuletzt bist du auch noch authentisch?
Ich glaube schon. Das andere ist ein bisschen anstrengend.
Also, du bist unter anderem nicht nur bei der Zeitung, sondern du bist auch beim Radio. Du hast dort beim Kanal 3. Hast du ein Praktikum dürfen machen,
ein Volontariat, genau. Oder?
Zum schauen, ist das etwas für mich oder wollt ihr mich überhaupt? Wenn du dich heute daran zurückerinnerst, ist es schon ein Moment her.
Ja, das ist 1997, habe ich angefangen.
Genau. Also ich rechne jetzt nicht aus, wie viele Jahre das zurück ist. Es ist ein Moment her. Und du bist heute wieder als publizistische Verantwortliche, die oberste Chefin eigentlich auch vom Kanal 3. Was hat sich verändert bei diesem Radio?
Wahnsinnig viel. Also ich meine, schon nur die Technik, die ich angefangen habe, haben wir noch mit Band geschnitten. Dann haben wir so die grossen Bandmaschinen gehabt, mit den grossen Bandrollen. Und wenn du etwas rausschneiden wolltest, hast du ein Stückchen von diesem Band rausschneiden und dann wieder zusammenkleben. Also das kannst du gar nicht vergleichen. Das ist eine völlig andere Welt. Ja, das hat sich sicher am meisten verändert. Die Welt ist halt eine andere. Gell? Dann hast du ein Radio, gehabt, du hast ein Fernsehen, gehabt, du hast Zeitungen, gehabt, du hast kein Internet oder nur ganz, ganz rudimentär Internet. Gehabt. Du hast keine sozialen Medien. Gehabt. Das kannst du gar nicht vergleichen. Eigentlich.
Also die Leute haben eigentlich gelächzt nach diesem Privatradio damals.
Absolut,
die ja. Die haben darauf gewartet, dass sie nicht nur nationales Radio hören können, sondern auch ein regionales Radio hören. Und man ist eigentlich herzlich empfangen worden überall, wo man etwas hat wollen machen.
Ja.
Und heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders.
Gell, heute sage ich halt immer, oder? Die meisten Leute machen sich ihr Radio, wenn man blöd sagt, auf ihrem Handy. Die haben irgendwie Spotify oder sonst etwas und die hören genau die Musik, die sie wollen. Und der einzige Unterschied ist eigentlich, dass man im Radio zum Teil eben noch wie begleitet wird durch Moderatorinnen, Moderatoren, die eben mit der Zeit, die kennst du auch, du kennst die Stimmen, du gehst in den lokalen Radios oder wie zum Beispiel beim Kanal 3, die Leute, die sind ja sehr akzeptiert, auch bei der Hörerschaft, da entsteht eine Verbindung und das ist natürlich etwas, das kannst du nicht einfach so ersetzen. Also da kann Spotify, bringt dir vielleicht die richtige Musik, aber die Leute, die hinter dem Mikrofon sind, das ist unverkennbar, oder? Und das kannst du auch nicht einfach so austauschen, die haben alle eine Persönlichkeit.
Du bist in Biel aufgewachsen, du hast dann nachher die Umkehrung gemacht über Zürich und bist jetzt wieder zurück in Biel.
Ja.
Und aufgewachsen bist du in Brück, das ist ein Vorort von Biel.
Genau.
Und du hast einen Papi gehabt, der Italienisch geredet hat und eine Mami, die Französisch geredet hat.
Schweizerdeutsch, aber ihr Grossvater war Bernjurassier.
Und dort ist es ja umso erstaunlicher, wenn man von der deutschen Sprache ausgeht, dass du hast können für die Jugendredaktion vom Bieler Tagblatt schreiben hat das ja bedingt, dass du auch mal zwei Wörter hintereinander bringst und vielleicht das Komma am richtigen Ort setzt.
Ja.
Und wenn ich heute schaue, also Lehrlinge, die bei uns sind beispielsweise, wo wir einfach sagen, die deutsche Kenntnis von der Sprache reicht einfach nicht. Also wir rüben dran, wir arbeiten miteinander, um das herzubringen, aber wenn das in der Masse so ist, also wenn generell die Deutschkenntnisse einfach nicht mehr oder nicht genügend vorhanden sind, dann dürfte das vor allem für Leute, die anderssprachig sind, die vielleicht migriert sind in die Schweiz, einfach ein riesiges Problem geben.
Ich bin im Fall nicht sicher, ob Leute, die Migrationshintergrund haben, schlechter sind im Deutsch als die anderen. Ich stelle einfach fest, generell, dass viele junge Leute weniger die Sprache beherrschen als ich, und das tue ich jetzt vielleicht einfach behaupten oder bilden wir sie, als meine Generation das noch hat können. Ich glaube, das hat mit vielen Sachen zu tun. Ich sehe es ja, wie zum Beispiel meine Tochter mit ihren Freundinnen kommuniziert, das ist auf Schweizerdeutsch, oder? Also wenn die Handy, die nicht auf Hochdeutsch miteinander reden. Und dann ist natürlich die Konkurrenz zu einem Buch. Oder man hat immer gesagt, ein Buch lesen oder viel lesen hilft für die Sprachentwicklung und so. Und die Konkurrenz ist einfach riesig zu den Büchern geworden, oder? Also das ist einfach ein Fakt. Und dann weiss ich halt nicht im Hintergrund, im Unterricht, da bin ich jetzt ehrlich gesagt nicht Expertin, ja, keine Statistiken. Subjektiv würde ich sagen, du hast recht, sie beherrschen die Sprache weniger gut, aber das ist überhaupt nicht irgendwie wissenschaftlich fundiert. Und manchmal habe ich das Gefühl, die Generation von Erwachsenen, die nicht bei jung war, haben genau das Gleiche gesagt über uns. Also weiss ich nicht, ob das wirklich zutreffend ist. So.
Aber ich stelle das sicher fest. Also wir haben viele,
du hast natürlich Lehrlinge.
Lehrlinge gehabt bei uns, wo die Sprache einfach immer wichtiger geworden ist. Weißt, wenn du sogar jedes E-Mail musst kontrollieren, bevor sie es rauslassen dürfen. Weil du sagst, so kannst du es einfach nicht rauslassen. Es gibt ein schlechtes Licht auf die Firma und auf dich persönlich. Und beides ist nicht gut. Für mich ist das ein Versagen entweder von den Eltern oder von der Schule oder von wem auch immer.
Also ich habe wirklich das Glück gehabt, dass ich ausgesprochen guten, exzellenten, hervorragenden Deutschlehrer hatte, der mit uns sehr streng war. Wir mussten jede Woche einen Aufsatz schreiben, der benotet wurde. Wir mussten Gedichte auswendig lernen und die vortragen. Wir haben also an der Aussprache gearbeitet. Und er hatte aber gleichzeitig eine Art, uns die Sprache, das Deutsche, so zu bringen, dass wir Freude am Unterricht hatten. Also ich weiß jetzt nicht, ob auch meine Gespendchen, aber ich hatte sehr, sehr Freude gehabt und ich habe enorm profitiert von diesem Lehrer. Der hat mich sehr gefördert. Generell muss ich sagen, haben mich die Lehrer in meinen Stärken sehr gefördert. Und dort, wo ich schlecht war, namentlich in der Mathematik, waren sie sehr warmherzig.
Dein Vater hat, wie gesagt, Italienisch mit dir geredet. Mm. Er ist aus dem Piemont gekommen. Und ich glaube, das merkt man dir auch ein bisschen an, die italienische Ader, die ist vorhanden.
Offenbar.
Also du bist eine sehr lebendige Person. Mm-hmm. Und wie war das denn gewesen? Der Papi hat in einer Fabrik gearbeitet. Mm-hmm. Und er war ja sicher nicht der, wo dir eben die deutsche Sprache oder die genug intellektuelle Haltung gegenüber den Problematiken usw. so beibringen kann.
Ja, das ist ein Vorurteil. Stimmt, dass Leute, die in der Fabrik arbeiten, keine intellektuelle Vorgehen oder Vorbilder können sein. Mein Vater ist eigentlich ursprünglich hat das Priesterseminar gemacht, weil das bei armen Familien eigentlich die einzige Möglichkeit war, dass jemand eine Hochschule oder eine gute Bildung hat. Er hat dann immer gesagt, irgendwann hat er gemerkt, dass es Frauen gibt, darum hat er dort auf diesem Weg nicht weitergemacht. Er hat dann eine Hotelfachschule gemacht, ist als junger Mann in dem besten Hotel eigentlich, ist er Maître d'Etage und so und hat dann später einfach sich entschieden, in einer Fabrik zu arbeiten, weil das mit der Familie besser vereinbar war. Er war ein politischer Mensch und sehr... ihm war sehr wichtig, dass seine Kinder gut ausgebildet sind. Also er hat durchaus das sehr bei uns gefördert. Er hat auch zum Beispiel jeden Sonntag mir schon, als ich ganz klein war, eine Zeitschrift vom Kiosk immer heimgenommen. Ich sehr früh lesen, irgendwie schon mit 5 oder so. Also das ist das Vorurteil, dass Leute, die in Fabriken arbeiten, nicht den intellektuellen Background hätten.
Aber es hat für dich sicher einen gewissen Schub gebraucht, jetzt beispielsweise Journalistin zu werden.
Ja, und es ist auch so, ich habe ja keine Matur und ich habe auch keine Uni gemacht. Und da bin ich oft so ein bisschen die Einzige im Team, die das nicht hatte, weil sehr viele Journalistinnen und Journalisten natürlich an Gymnasium oder an Kanti und dann studiert haben. Und das ist jetzt nicht immer so angenehm gewesen, das Gefühl.
Wie ist das, wenn man Journalistin des Jahres wird, 2019, und vielleicht am Mikrofon sagen, in der Laudatio nachher, ich habe keine Matur gemacht, eigentlich bin ich intellektuell nicht ausgebildet worden und trotzdem bin ich zu den Top-Journalisten in der Schweiz geworden.
Also du meinst Laudatio vom Roger?
Ja.
Der Roger Schawinski hat eine schöne Laudatio auf mich gehalten und hat einfach herausgehoben, wie eben das vielleicht auch speziell sei, dass jemand mit dieser Ausbildung so weit ist gekommen. Ich finde halt, Journalismus... Da braucht es auch noch ein bisschen andere Sachen als einen Hochschulabschluss. Und ich glaube, da braucht es viel Neugier, da braucht es eben Freude an der Sprache, Risikobereitschaft, viel Einsatz. Und das kann man haben, ob man am Gymi war oder nicht.
Der Sprung nachher aus der Region von Canal 3 hast du gemacht, wo der Tagi angefangen hat, Fernsehen machen.
Nein, ich bin zu Radio 24.
Ah, zuerst ist Radio 24, genau. Von dort her Schawinski, genau. Mhm,
genau, ich bin zu Radio 24, also direkt nach dem Volontariat bin ich bei Radio 24 gewesen. Habe, glaube ich, zwei Jahre dort gearbeitet und bin dann zu TV3.
Und wieso bist du nicht geblieben bei Radio 24?
Weil ich ein super Angebot hatte und wollte Fernsehen ausprobieren.
Also hast du dich doch noch gesehen, die Kamera?
Ich wollte das ausprobieren. Ich habe immer gefunden, je mehr das ich kann im Medienbereich, je voller mein Rucksack ist, desto besser.
Aber du bist eigentlich schon noch eine gute Politikerin. Also zuerst habe ich dich gefragt, wie ist das? Bist du ein Promi? Und gesagt, um Gottes Willen, da kennt man auch mein Gesicht. Ich bin froh, dass das nicht so ist. Mhm. Und jetzt bist du halt gleich nachher zu dem TV3 gegangen.
Ja,
und dort bist du vor der Kamera gestanden.
Ja, aber weißt du, das hat sich auch entwickelt. Ich war dort eine junge Frau gewesen, und mir hat das total Freude gemacht bei TV3. Ich habe das wirklich super gefunden. Es war eines der besten Teams gewesen. Und dann habe ich die lange Karriere im Radio gemacht und habe dann gefunden, nein, das ist eigentlich richtig. Ich glaube, ich wäre auf lange Frist sehr wahrscheinlich nicht glücklich geworden vor der Kamera.
Aber du bist ja nicht weg von TV3, weil du von weg wolltest, sondern der Sender hat es verklopft.
Ja.
Der war relativ kurz auf Sendung gewesen. Der hat nämlich am 6. September 1999 hat er angefangen zu senden und am 22. Dezember 2001 war bereits Schluss gewesen. Mhm. Das heisst, die Studios sind verkauft worden, die Lichter sind gelöscht worden, es war fertig gewesen.
Ja.
Kannst du uns ein bisschen erzählen? Also, du bist nicht nur konfrontiert worden mit der Problematik Fernsehen, News, Journalismus, sondern plötzlich bist du mit ureigensten Fragen zu Kapital, Gelder, Aktienariat konfrontiert worden, wo du gemerkt hast, das könnte eigentlich meinen Job kosten.
Das hat meinen Job gekostet, oder? Weil wir haben natürlich nachher alle keinen Job mehr gehabt. Wir hatten einen Sozialplan, den Tamedia dann für uns hat bereitgestellt. Und das war nicht eine angenehme Erfahrung. Im Nachhinein aber muss ich sagen, es war eine gute Erfahrung, weil du merkst, dass es eben nicht selbstverständlich ist und dass es sehr schnell gehen kann. Und du wirst vor ganz existenzielle Fragen gestellt. Oder? Wie geht es jetzt weiter? Wo finde ich eine Stelle? Wo gehe ich hin? Wer zahlt in 5 Monaten meinen Lohn? Wo komme ich wieder runter? Und das ist eigentlich das ist ja oft so, oder? Dass die unangenehmen oder schwierigen Momente im Leben schlussendlich eben etwas machen, dass man etwas daraus nimmt, was er später ihm hilft.
Was war das Erste? Das Telefon im Finger nehmen, Roger Schawinski anrufen und sagen, ich würde gerne wieder zurückkommen zum Radio 24.
Nein, das Erste war bitterlich grennen natürlich, wie alle.
Ja, alle miteinander zusammen dort, oder?
Es war eine sehr traurige Stimmung. Es gibt, glaube ich, sogar Bilder noch von dem Morgen, wo dann Pressefotografen kamen. Irgendwann habe ich dann schon gedacht, okay, jetzt könnte ich wieder zurück zu Radio 24 und habe dann auch Glück gehabt und wieder zurück können gehen.
Die letzte Sendung, also das habe ich im Internet so gefunden, ist die Titanic, die gelaufen ist, wo sich die verabschiedet und die Titanic untergeht, genauso wie das TV3 untergegangen ist.
Hey, genauso wie irgendwie die Fernsehträume, die nationalen Privatfernsehträume sind untergegangen. Oder? Es hat ja dort so ein bisschen eine Zeit lang eine Aufbruchsstimmung gehabt. Eben, es hat TV3 gegeben, dann hat es RTL Pro7 gegeben, das national das Fenster hatte in der Schweiz. Es hat Roger Schawinski, der von Tele-Zürich, also hat Tele24 daraus gemacht. Und das ist alles, hat sich als sehr, sehr schwierig erwiesen. Und wie Titanic sind all die Träume untergegangen.
Und Tele24 gibt es ja auch nicht mehr, das ist auch untergegangen. Was geblieben ist Tele Zürich, das ist nachher zur CH Media gegangen, genauso wie Radio 24 ebenfalls. Du hast dort eine Morgensendung gemacht, glaube ich, mit dem Roman Kilsberger zusammen.
Nicht lang.
Hat er nicht verdreht?
Nein, mal.
Oder ist es früh am Morgen gesehen?
Nein, gar nicht. Weißt, als Radiojournalistin bist du gewöhnt, am 3 Uhr morgens aufzustehen, wenn du Frühdienst hast. Nein, es ist einfach, dort habe ich, ich bin der sogenannte Sidekick gewesen, in einem Unterhaltungsformat. Der Roman hat Unterhaltung gemacht auf hohem Niveau und ich bin der Sidekick gewesen, und ich habe nach ein paar Monaten gemerkt, das bin nicht ich. Ich will redaktionell arbeiten, ich will Nachrichten machen, ich bin nicht so die Lustige. Der Roman war sehr lustig gewesen, ich bin wirklich nicht so lustig gewesen. Ich glaube, das war auch für ihn nicht so cool gewesen mit mir.
Also für ihn war es nicht so lustig gewesen, dass du nicht so lustig gewesen bist?
Sehr wahrscheinlich war das so gewesen, genau.
Und irgendwann hast du gefunden, DRS1, das ist ein sicherer Hafen. Die können mir Lohn zahlen. Das geht lang, bis die untergehen.
Hey, ich habe mir als junge Frau nicht so Gedanken gemacht. Ich wollte einfach weitergehen. Ich habe mir nicht überlegt, ist das ein sicherer Hafen, sondern ist das spannend. Und das, was ich bei DRS1 hat es ja noch geheissen, durfte machen, war mega spannend. Ich hatte quasi die Verantwortung für alles, was durch den Tag gesendet wurde. Also natürlich zusammen mit anderen. Ich konnte neue Sachen lernen.
Aber es war nicht Mikrofontätigkeit?
Doch, ich habe schon auch ab und zu Beiträge gemacht. Oder mal das schon. Aber es war schon mehr im Hintergrund, da hast du recht. Das ist einfach, weißt, ich bin eigentlich immer vorgegangen nach dem Prinzip, was gelustet mich und wo kann ich etwas Neues lernen. Ich habe nie eine Karriereplanung gemacht im Sinne von, in 3 Jahren will ich dort sein oder das ist ein sicherer Hafen, sondern einfach, hey, wo will ich hin, was will ich lernen und was bringt es mir?
Du hast aber dann verschiedene Schritte gemacht, bei der SRG, bei DRS oder SRF, wie das heute heisst. Hast du dich jedes Mal beworben, um weiterzukommen? Oder hast du einfach so viele Leute kennt und die haben dich in der Kantine getroffen? Und die sind dann gekommen und haben gesagt, Nicoletta, es ist eine neue Stelle offen. Würde es dich interessieren?
Es war ein Gemisch gewesen. Bei diesen Stellen bin ich tatsächlich angefragt worden, ob es mich interessieren würde. Auf andere Stellen habe ich mich beworben, gewisse habe ich bekommen, andere habe ich nicht bekommen. Das ist ja das Gute eigentlich bei der SRG, muss ich wirklich sagen, dass du so viele Möglichkeiten hast. Das Haus ist gross, du hast viele Redaktionen. Du kannst dich dort wirklich weiterentwickeln. Und das Glück hatte ich. Oder ich bin so die verschiedenen Redaktionen. Ich habe angefangen bei DRS1, dann bin ich zu den Nachrichten auf Bern, dann zum Info3, dann zu Heute Morgen, dann in die Inlandredaktion und von der Inlandredaktion ins Echo. Und das war ein wahnsinniges Privileg.
Was hast du denn nicht bekommen? Was hast du beworben und nicht bekommen?
Ich habe mich mal auf das Rendezvous am Mittag, hat es dann noch geheißen. Heute heisst es nur noch Rendezvous, habe ich mich beworben und habe, ja, und dann haben sie sich für jemand anderes entschieden.
Das ist ja in Bern produziert worden, oder nicht?
Es wird immer noch in Bern produziert, auch das Echo. Also die grossen Hintergrundsendungen Mittag und Abend werden immer noch in Bern im Radio.
Das hat mich auch mal abstellen und alles nach Zürich transportieren.
Genau.
Und das ist nicht passiert?
Doch, der grosse Teil schon. Die Nachrichten sind gezügelt. SRF4, der auch in Bern war, ist gezügelt in Leutschenbach. Geblieben sind die Fachredaktionen, Ausland, Inland, ein Teil von der Wirtschaftsredaktion und eben die grossen Hintergrundmagazine.
Wie ist deine Beziehung heute zu deinen Kollegen von damals? Ist die aufrechterhalten geblieben? Treffen Sie dich manchmal noch?
Ja, es gibt ein kleines Grüppli, und zwar redaktionsübergreifend, wo drei Frauen, mit denen habe ich sehr regen Kontakt. Und bei den anderen freue ich mich eigentlich jedes Mal, wenn ich jemanden sehe.
Du bist nachher bei Echo der Zeit gelandet, also glücklich gelandet an und für sich. Und bist dort relativ lang gewesen. Wie lange hast du Echo der Zeit
gemacht? Sechs Jahre.
Sechs Jahre?
Das ist nicht so lang. Es gibt andere, die haben irgendwie 15 Jahre oder noch mehr beim Echo gearbeitet. Aber ja, es ist genug lang.
Wie hast du das Echo der Zeit angekündigt, wenn die Sendung angefangen hat?
I, Jesus Gott. Also du meinst die ersten...
Wie hast du die Leute begrüßt?
18 Uhr... Echo der Zeit, glaube ich. Irgendwie so, ich weiß es gar nicht mehr.
Das hast du hunderte Mal gemacht. Ja. Und jetzt ist das plötzlich verschwunden.
Du, das ist relativ schnell nachher, ist das verschwunden. Gell? Wenn du das nicht mehr jeden Tag machst, warte, darf ich nicht überlegen? 18 Uhr.
Also einfach nicht zu lange überlegen. Gell? Wir haben einfach eine Stunde.
Echo miteinander. Der Zeit. Irgendetwas so, ich muss es nachhören.
Also, super. Echo der Zeit, ich habe es ganz am Anfang gesagt, eigentlich meine Sendung, die ich schon als politisierter Jugendlicher einfach reingezogen habe, weil ich gesagt habe, da komme ich relativ konzentriert wirklich das Wichtigste über. Und ich habe dieser Sendung auch geglaubt. Oder? Also was sie gesagt haben dort, haben gesagt, das stimmt. Das hat eine extrem hohe Glaubwürdigkeit. Und bist du schon stolz gewesen, wo du zu dieser Sendung gekommen bist?
Ja, sicher. Also natürlich bin ich stolz gewesen, weil das ist, man sagt ihr oft, das Flaggschiff von SRF. Und für mich war das natürlich ein rechter Schritt gewesen. Ich musste noch mal ein bisschen zulegen. Ich habe wirklich auch ein paar Monate gebraucht, bis ich Fuß gefasst habe. Weißt du, da wird einiges abverlangt. Du musst dort lange, komplexe Gespräche mit ausgewiesenen Expertinnen und Experten führen, zum Teil aus dem Tag heraus organisiert. Und das ist, ich bin stolz, dass ich dort gearbeitet habe.
Das war eine Lebensschule für dich. Das heisst, du hast eigentlich Journalismus noch von einer anderen Warte neu gelernt.
Ich habe bei jeder Station etwas dazugelernt. Also nicht nur beim Echo der Zeit.
Aber das Echo der Zeit, das verzeiht nichts, oder?
Es verzeiht wenig und zum Glück. Ich glaube, von dem kommt ja auch das Qualitätsmerkmal, das es hat. Aber also ich meine, ich habe viele Fehler gemacht.
Zum Beispiel?
Hey, ich kann das nicht sagen, dass ich
zum Beispiel... Hast du so richtig auf den Deckel bekommen? Weil du irgendetwas behauptet hast im Echo der Zeit, wo nachher rausgekommen ist, es hat überhaupt nicht gestimmt.
Nein, an das kann ich mich nicht erinnern. Es hat es sicher auch gegeben. Was ich einmal gemacht habe, als ich beim Echo war, durfte eine Spezialsendung für die US-Wahlen moderieren, zusammen mit dem Christian Zeugin. Und das war eigentlich eine sehr grosse Chance für mich. Und nach der Sendung kann ich sagen, ich habe es wirklich nicht gebraucht. Also ich habe genauso versagt wie alle anderen, die arbeiten. Was ich viel gehört habe, ist, dass ich undeutlich rede. Also ich habe ab und zu Hörermails bekommen von Leuten, die gefunden haben, geht doch zum Sport. Ich weiß gar nicht, warum das Sport immer so einen schlechten Ruf hat. Irgendwie. Geht doch zum Sport, man versteht mich nicht, tut eure Wörter nicht so verschlucken. Ich habe sogar mal Briefe bekommen. Sie sind die Stimme der Nation und man versteht mich nicht. Und so. Also mehr so. Aber ehrlich, jetzt grosse Fehler, ich habe es auch verdrängt.
Wenn du heute an Kanal 3 denkst, zum Beispiel heute oben, willst du gerne dort vor das Mikrofon wieder gehen?
Nein.
Machst du es auch nicht?
Nein, im Moment habe ich es nicht vor, nein.
Weil es ist ja fast schade, es ist fast so ein bisschen, das ist jetzt ein blöder Ausdruck, Perlen vor die Säue geworfen. Oder jemand, top ausgebildet ist, der so einen guten journalistischen Hintergrund hat, der das Mikrofon beherrscht, mit dem Mikrofon kann flirten, selbstverständlich, nachher nicht wieder an das Mikrofon herzulassen.
Ich glaube, es ist jetzt wie, es ist eine andere Generation jetzt im Zug. Und das sind junge, engagierte Leute, die Radio machen wollen. Und ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich muss kommen muss. Also selbstverständlich, falls mal Not am Mann ist, dann springe ich natürlich einspringen.
Also Not an der Frau in dem Fall?
Not an der Frau oder einfach, wenn irgendjemand ausfällt, das mache ich. Und was ich machen will, aber das ist noch nicht irgendwie fix, ich möchte gerne nächstes Jahr eine wöchentliche Talksendung haben. die ich dann quasi moderiere.
Das kann ich nur unterschreiben. Das ist das beste Senderformat, das man überhaupt machen kann.
Finde ich eben auch.
Du schreibst auch noch immer für Zeitungen vermutlich?
Oder nein, habe ich keine Zeit.
Hast du das also, aufhören?
Für die eigenen Zeitungen schon, ja.
Aber du hast noch geschrieben, zum Beispiel für die Republik und für die Zeit hast du geschrieben. Ja. Das ist vorbei.
Das ist vorbei. Hey, ich bin prozessistische Leiterin von Gassmann. Ich habe wirklich viel zu tun. Ich kann nicht noch für andere schreiben.
Also, Tage 24 Stunden, dann kommt noch die Nacht dazu.
Das stimmt, ja.
Nein, das dürftest du gar nicht in dem Fall, oder?
Ich glaube schon, dass ich das dürfte, aber ich will nicht. Ich habe genug zu tun in meiner Position, dass ich da jetzt noch könnte, weißt, grosse Sachen schreiben könnte. Ich habe gar keinen Bedarf, ehrlich gesagt.
Wo du für die Republik geschrieben hast du dort zum Redaktionsteam dazugehört? Oder hast du als externe Journalistin einfach Beiträge eingeliefert?
Ich war freie Mitarbeiterin gewesen.
Also hast du mit diesen ganzen Hickhackereien, die dazu waren, mit der Republik, also die Republik gegen die anderen und die anderen gegen die Republik, eigentlich gar nichts zu tun gehabt?
Gar nichts.
Sind es Aufträge? Hat man dir Themen gegeben oder hast du die Themen selber gewählt?
Ich habe gepitcht, natürlich. Ich hatte Ideen gehabt und habe gepitcht, wie man dem sagt. Also ich habe meine Ideen eingegeben und dann hat man offenbar in der Redaktion darüber diskutiert und dann habe ich die Aufträge bekommen. Also wie das eigentlich alle freien Autorinnen und Autoren machen.
Was muss eine junge Journalistin machen, die Radioerfahrung hat, um bei mich an der Zeit unterzukommen?
Sie muss ganz viel lernen. Sie muss sehr breit interessiert sein. Sie muss sicher verbal sich sehr gut ausdrücken können. Und sie muss zu der richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das ist ja wie bei allen Jobs so.
Das sind limitierte Stellen. Also die können nicht einfach sagen, es ist jetzt noch jemand Interessantes, den wollen wir noch nehmen. Das ist ein Budget, das ihr habt.
Natürlich, das ist ein Budget, das sie haben. Ja, klar, wie in allen Medienhäusern.
Mhm. 2021 hast du dich entschieden, dort wegzugehen. Mhm. Also die Etage, die sicher ist, wo der Lohn am 25. sicher kommt, zu verlassen.
Ja.
Was ist passiert? Hat ein bisschen Ritz in der Redaktion miteinander?
Gar nicht, wirklich nicht. Nein, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, hey, ich will noch mal etwas ganz Neues ausprobieren. Das habe ich auch vorhin schon gesagt. Ich bin jemand, der gerne gegen vorne schaut. Und ich wollte einfach schauen, hey, wie geht es, wenn ich nirgends mehr fix dazugehöre. Was mache ich? Und es hat super funktioniert. Also ich habe natürlich, das war ein langer Prozess gewesen, gell? Das ist im Inneren abgegangen, sicher etwa 2 Jahre, wo es mal die Idee ist gekommen, dann habe ich mir das mal überlegt. Und ich bin eigentlich sehr ein risikoaverser Mensch, das würde man fast nicht glauben, aber ich habe eigentlich gerne Sicherheit und grosse Veränderungen sind für mich immer mit sehr viel Stress verbunden. Und irgendwann bin ich einfach am Punkt gewesen, wo ich gefunden habe, jetzt stimmt es. Und dann habe ich es gemacht.
Haben das deine Kollegen gemerkt in diesen 24 Monaten?
Das weiss ich
dass
doch
das durch deinen Kopf durchgeistert ist?
Ich weiss es nicht. Das müsstest du mit denen besprechen. Ich weiss es nicht.
Also was passiert ist, als du nachher gesagt hast, ich gehe, haben sie gesagt, das haben wir gewusst?
Nein, das hat niemand gewusst. Oder niemand gesagt. Nein, ich glaube nicht.
Wer ist der Erste, der es erfahren hat?
Mein Chef natürlich.
Wer war dein Chef gewesen?
Der Beat Soltermann.
Okay, und der ist fast vom Stühle gefallen?
Nein, der hat relativ gefasst reagiert. Ich weiß jetzt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass das nie oder vielleicht in den seltenen Fällen etwas ist, wo er davor gesetzt findet, yes, endlich geht's, oder? Also ich weiß es nicht, ich muss mal mit ihm reden, aber nein, er ist nicht vom Stühle gefallen, er hat das zur Kenntnis genommen, was ist ihm anders übrig geblieben?
Also, ja, nichts ist ihm übrig geblieben, als Chef kann man immer sagen, oh nein, jetzt geht sie, jetzt muss ich wieder jemanden einschaffen.
Oder so. Nein, das habe ich nicht gehört, nein.
Nicht. Du hast jetzt die publizistische Leitung über den Verlag oder über die Gassmann Media, wo Radio drinnen ist, Fernsehen drinnen ist, Zeitungen drinnen sind, kann man das fast so ein bisschen vergleichen mit einem Verwaltungsrat? Du segelst so über allem drüber, du kriegst es überall rein, du machst die strategischen Vorgaben machen und du schaust, ob deine Strategie auch tatsächlich umgesetzt wird.
Nein, nicht wie der Verwaltungsrat, sondern mehr, also weißt, wir sind ja zu dritt in der Geschäftsleitung. Wir haben jemanden, der für die Finanzen und das HR verantwortlich ist, das ist Caroline Zengaffinen. Dann haben wir den Kevin Gander, der für das Betriebswirtschaftliche und für den Verkauf zuständig ist. Und ich bin für die Publizistik zuständig. Und das ist mein Bereich und das ist meine Aufgabe. Und das klingt jetzt so luftig, über alles über den Segeln. Das ist natürlich eine grosse Aufgabe, oder? Wenn du viele verschiedene Medien hast und halt auch, wo ganz anders funktionieren. Das Fernsehen, funktioniert anders als eine Zeitung oder ein Online-Portal. Und das ist, da bin ich jetzt seit drei Monaten dran. Und das ist eine grosse, wichtige und vor allem wirklich eine schöne Aufgabe.
Ja, aber trotzdem, also, du hast dir ja wahrscheinlich Überlegungen gemacht, bevor du angetreten bist, wie kann ich das Fernsehen, das Radio, die Zeitungen irgendwie so zusammenfassen, dass wir ökonomisch durchkommen und trotzdem, dass die Selbstständigkeit einigermaßen erhalten bleibt. Das machen ja alle anderen auch. Die arbeiten die Newsräume. Dummerweise sind die Newsräume meistens in Zürich einfach. Und das merkt man nachher auch, also wenn das Regionalradio plötzlich Zürich-Nachrichten bringt, dann weiss man, ah, die haben jetzt auch einen Newsroom in Zürich.
Also, gell, wir sind schon lange konvergent. Die Gassmann-Media-Gruppe, das ist schon lange ein Konvergenzhaus. Wir haben schon lange einen Newsroom. Wir sind alle auf dem gleichen Stock, da hat es keine Türen. Das ist schon gegeben. Was jetzt, es geht jetzt eigentlich darum, dass man das noch verstärkt und vielleicht schaut, ich meine, die finanziellen Umstände werden für alle Medienhäuser eher schwieriger und nicht einfacher. Hey, wie machen wir es, dass wir noch mehr zusammenarbeiten können, dass wir so auch ressourcenschonender arbeiten können. Aber das ist eigentlich, wie soll ich sagen, das ist jetzt nichts, da habe ich jetzt nicht das Zeug neu erfunden. Das ist eine Herausforderung, die ganz, ganz viele Medienhäuser haben. Was bei uns vielleicht noch dazu kommt, ist, dass es eben in zwei Sprachen ist. Oder? Es ist zweisprachig. Und das ist etwas, das oft unterschätzt wird, wenn man in einem rein einsprachigen Verlag oder in einem Medienhaus tätig ist. Das ist einfach noch eine Schicht mehr oder eine Dimension mehr, wenn du zwei Sprachen hast. Es ist ein Reichtum, aber es macht es auch komplizierter.
Kann man heute mit einem automatischen Programm übersetzen relativ viel machen?
Ja, also ich glaube, KI ist uns eine grosse Hilfe und ein grosses Werkzeug in dem. Aber wie soll ich sagen, der Journalismus... Oder ich sehe es immer, wenn ich Texte lese von meinen welschen Kollegen, wir tun ja viel auch übersetzen gegenseitig. Also wenn etwas im Journal du Jura erscheint, tun wir es dann übersetzen und kommt in Bilderablett. Und das kannst du nicht eins zu eins übersetzen, weil die französische Sprache ist viel blumiger. Die haben Bilder, Wortbilder, die sie brauchen, die du gar nicht kannst brauchen im Deutschen. Da musst du wie ein Äquivalent finden. Und für das, ich habe noch keine KI gefunden, die das kann. Also da ist immer noch Manpower gefragt.
KI, hast du gesagt, ein wichtiger Bestandteil. Glaubst du daran, dass das auch Jobs wird neutralisieren bei euch?
Kosten, meinst du? Dass es dann keine Jobs, also dass es kostet, also Stellen kostet? So.
Stellen kostet, ja genau.
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, KI wird uns ein wichtiges Werkzeug und ich glaube, wir können noch gar nicht fassen, was KI in der Zukunft uns alles wird bringen. Es wird, glaube ich, dort Jobs kosten, wo es repetitive Jobs sind, wo man nicht kann, also weißt, wo immer das Gleiche ist, wo irgendetwas abgefüllt wird oder so. Das, dort wird es vielleicht Stellen kosten, aber Geschichten erzählen, das machen Menschen.
Du hast zwei Chefs, der Freddy Beyer und der Stefan Niedermeyer. Der Freddy Beyer hat das Risiko, die Gassmann zu übernehmen, schon etwas früher gepackt. Und der Stefan Niedermeyer ist dann etwas später dazugestossen. Es sind, glaube ich, gleichberechtigte Partner, ja. Die zwei. Und sie kommen nicht aus dem Journalismus raus. Also, Freddy Beyer hat schon mal einen Versuch gemacht. Er ist im Wallis ist er auch schon Verleger geworden.
Ja, also ein erfolgreicher Versuch.
Er war ein Manager gewesen, oder? Er hat ein Modehaus aufgebaut mit seiner Frau zusammen. Und hat sich anscheinend noch das können leisten, mal den Ausflug in einen Verlag zu machen.
Also ihm ist ernst damit. Weißt du, das tönt so einen Ausflug machen. Ich glaube, er glaubt wirklich an Journalismus. Ich merke das auch jeden Tag, wenn ich mit ihm zu tun habe. Er glaubt, und der Stefan übrigens auch, er glaubt an unabhängige regionale Medienhäuser. Und das ist... Das findest du auch nicht mehr so oft. Die Leute, die finden, wir wollen Journalismus stärken und nicht einfach nur noch abbauen.
Also im Wallis hat er es ja eigentlich vorgemacht. Also er hat Zeitung rausgegeben und er hat Radio gemacht. Und er hat das nachher an sein Management weitergegeben. Also er ist nicht gegangen. Ist jetzt Tagesanzeiger, der mehr zahlt? Oder ist es der Peter Wander, der mehr zahlt? Oder ist es echt der Ingi, der mehr zahlt?
Genau.
Sondern er hat das an seine Mitarbeiter weitergegeben. Und ich nehme nicht an, dass er dort eine reine ökonomische Überlegung gemacht hat, sondern tatsächlich, wie geht er das überhaupt weiter mit dem Regionaljournalismus? Und jetzt ist er in Biel eingestiegen, also die Katze lässt das Mausen nicht, und hat den Verlag übernommen, den Gassmann-Verlag. Und ich glaube, der Gassmann, die Familie war sehr glücklich gewesen, weil sie gesehen haben, was der Freddy Beyer im Wallis fertiggebracht hat und hat ihm den Verlag übergeben. Ich kann mir vorstellen, dass auch Gassmann mehr Geld bekommen hätte, wenn sie es in einen Konzern verkauft hätten. Also auch hier kann man sagen, der Verkäufer und der Käufer haben das Herz vermutlich am richtigen Fleck.
Das ist schön gesagt.
Und wie ist denn das? Also wenn du jetzt mit dem Friedi Beyer und mit dem Stefan Niedermeyer, die musst du so ein bisschen verteidigen. Du musst sagen, mal, das müssen wir jetzt bringen und das dürfen wir nicht wegnehmen und die Kosten können wir dort nicht rausnehmen und das muss sein. Sind die beiden in der Lage, auch wenn es ein Herz am rechten Fleck ist, in der Lage, effektiv dein journalistisches Gewissen zu befriedigen?
Also ich muss jetzt einfach mal sagen, und das ist vielleicht schwierig zu glauben, aber sowohl der Stefan wie der Freddy reden mir nicht rein, was der Journalismus angeht. No. Die haben volles Vertrauen bis jetzt in mich. Sie hören aufmerksam zu, was sie für Pläne haben. Sie geben ihre Meinung, natürlich, hoffentlich. Aber es ist nicht so, dass ich dort muss irgendwie gegen irgendetwas kämpfen muss, sondern bis jetzt, ich bin jetzt 3 Monate dort, habe ich eigentlich sehr viel Unterstützung und sehr viel Rückenstärkung dürfen erleben, gerade was das Journalistische angeht.
Aber du bist eigentlich noch das Greenhorn dort.
Total ein Greenhorn.
Haben Sie dir das zu spüren gegeben oder bist du herzlich willkommen geheissen worden?
Also wer jetzt?
Ja, generell.
Nein, ich habe das Gefühl, ich bin sehr willkommen. Also ich bin ein Greenhorn, was Führung angeht, das natürlich. Aber ich bin natürlich kein Greenhorn, was Journalismus angeht. Und ich glaube, das ist schon mal ein wichtiger Bestandteil, dass man einigermaßen auf Akzeptanz stößt in einem Team, wenn man ein bisschen weiss, von was man spricht.
Du bist ja zurück dann von Zürich, also vom Echo der Zeit, wieder in deine Heimat, Biel, zurück. Mhm. Hat sie dorthin zurückgezogen? Hat das etwas mit dem Alter zu tun? Was man sagt?
Ich bin 2009 schon von Zürich auf Biel. Also ich bin schon sehr lange wieder zu Biel.
Hast du einfach gesagt, ich wollte mit dem Velo arbeiten können?
Nein, ich habe dann in Bern ja gearbeitet und einfach gedacht, also ob ich jetzt ein kleines Kind hatte, ob ich jetzt von Zürich auf Bern pendle, je eine Stunde, oder eben von meiner Heimat Biel auf Bern, 25 Minuten, ist ein bisschen ein Unterschied. Und Biel ist eine super Stadt zum Leben, gerade wenn man ein Kind hat.
Biel, wie gut kennst du Biel?
Ich würde sagen, sehr gut.
Wie viele Einwohner hat Biel?
Jesus Gott, etwas um die 50'000.
Also die Zahl, die ich hier habe, ich habe natürlich geschummelt und bin ins Internet gegangen, dass sie etwa 55'000.
Gut, so schlecht bin ich.
Also du bist 10% nebendran gewesen. Und jetzt, wenn man sagt, das ist die x-grösste Stadt in der Schweiz.
13.
Die 10.
Okay.
Okay, also du hast noch ein bisschen Aufholpotenzial,
absolut.
Oder?
Absolut. Scheiße, ich habe meine Aufgaben nicht gemacht. Entschuldigung.
Und im Kanton Bern ist es die wieviel grösste Stadt?
Die 3.
Die 2. Also, wir erlauben dir später in so einem Jahr noch mal zu kommen und dann reden wir noch mal über Biel reden miteinander.
Aber weißt du, das finde ich jetzt ein bisschen...
Das ist unfair, jetzt, oder?
Nein, es ist nicht unfair, es ist ein bisschen pingelig. Unspannend. Nein, das unspannend. Ist ja so... Ja, ich hätte jetzt irgendwie lieber noch darüber geredet, hey, warum ist Biel so spannend und was macht es so aus und was ist mit dieser Diversität und warum haben alle Zürcher immer das Gefühl, Biel ist einfach nur ein Sozialhilfeloch und was gibt es denn sonst noch Spannendes als die Einwohnerzahl und ob es jetzt die 2. oder 3. Stadt ist?
Also, dann erzähl ganz schnell, also, du hast jetzt eine Minute das Mikrofon, wieso ist Biel so wunderbar? Wieso also, sollen Zürcher nach Biel kommen?
Also wunderbar, es ist einfach eine spannende Stadt. Sie ist vielleicht nicht auf den ersten Blick, bist jetzt nicht verliebt, wenn du aus dem Bahnhof rauskommst, aber wir haben sehr, ich würde jetzt mal sagen, es ist sehr, eine kosmopolitische Stadt mit sehr vielen Menschen aus sehr verschiedenen Ländern. Und ich finde das total spannend. Ich finde, die Zweisprachigkeit ist inzwischen gar nicht mehr Zweisprachigkeit, sondern irgendwie 150-Sprachigkeit. Und kommt schauen, wir haben günstige Wohnungen und einen zu hohen Steuersatz.
Ja, der wird auch nicht runtergehen, oder? Nehme ich an.
Ich weiß es nicht.
Der Kanton Bern ist nicht bekannt dafür, zum Steuersatz runterzutun, sondern eher, zum so aufzutun. Telebilang, das ist eines von deinen Babys,
ja.
wo dir anvertraut ist worden. Mhm. Und man will dir
ein schönes Baby.
3,5 Millionen einfach schnell wegnehmen. Hast du das gewusst, wo du die Jobadresse hast oder wo du unterschrieben hast, oder ist das damals noch nicht draussen gewesen?
Nein, das habe ich dann noch nicht gewusst und das habe ich dann im Januar erfahren. Ich wäre ja eigentlich hätte ich am 1. April angefangen. Und habe dann aufgrund dieses Entscheids meinen Arbeitsantritt vorgelegt auf den 15. Januar.
Eben, die 3,5 Millionen, da reden wir von Subventionen.
Konzessionsgelder.
Ja, genau, das klingt ein bisschen schöner. Das sind Subventionen, also man greift einem unter Dachseln.
Also man hat einen Auftrag dafür. Es ist nicht einfach so, dass du 3,5 Millionen hast und dann kannst du mitmachen, was du willst. Sondern du hast einen Service-Public-Auftrag, du musst so und so viele Minuten, ich weiss jetzt gar nicht, behaft mich nicht drauf, im Tag relevante Nachrichten machen für die Region. Also es ist nicht so, dass du einfach 3,5 Millionen bekommst und dann machst du mit dem, was du willst.
Aber das Telebärn ist mal verwarnt worden, weil sie nicht einmal mit 10 Minuten Regionalnachrichten gemacht haben pro Tag. Okay, also zu Recht 3,5 Millionen, aber die stehen jetzt zur Diskussion. Mhm. Euch ist die Konzessionsverlängerung nicht gegeben worden. Mhm. Die geht gerichtlich jetzt gegen das vor.
Also wir haben einfach einen Rekurs eingelegt.
Ja, letztendlich gibt es einen Prozess vermutlich, oder?
Es ist ein Verfahren, das jetzt beim Bundesverwaltungsgericht, glaube ich.
Braucht viele Juristen plötzlich, oder? Was sich um das kümmern?
Nicht? Also, bei denen braucht es den Juristen, bei uns nicht. Ja.
Mhm. Also, die haben einfach gesagt, wir sind nicht einverstanden. Punkt.
Nein, natürlich haben wir das so gemacht, wie man das macht. Aber es ist nicht so, dass wir jetzt ein Heerschar von Juristen bräuchten für das. Das ist ein Verfahren, das seine Gegebenheiten hat. Und da gehst du einen Punkt nach dem anderen durch.
Was war der Hauptgrund, dass ihr jetzt mal in der ersten Runde verloren habt? Also, ihr macht das Telebilag seit vielen, vielen Jahren und plötzlich kommt ein Mitbewerber und es macht Bumm. Wahrscheinlich völlig unerwartet, kann ich mir vorstellen.
Jeder Name, mit wem du das fragst, ist es unerwartet gewesen oder auch nicht. Was hat der Ausschlag gegeben? Das müsstest du fast mit dem Backo anschauen, was ihre Gründe waren. Ich wollte eigentlich auch nicht auf die Gründe eingehen. Es gibt, glaube ich, verschiedene Sachen, die sie angeschaut wurden. Bei gewissen Sachen, die wir finden, da sind wir nicht einverstanden und darum haben wir jetzt so einen Rekurs eingelegt.
Eine ähnliche Situation hat ja der Le Brumont im Kanton Graubünden, wo es ums Radio geht, wo der Roger Schawinski wieder mal seine Muskeln gezeigt hat und hat gesagt, ich kann das viel besser machen, als das der Gassmann machen kann. Er wollte dem Ding auch Radio Grischa sagen, das ist ja auch sehr umstritten. Und der Gassmann ist auch der Meinung...
Der Le Brumont.
Entschuldigung, der Le Brumont. Jetzt bin ich schon wieder zu Biel gewesen. Der Le Brumont ist auch der Meinung, das ist nicht korrekt. Oder? Wieso hat man das am Schawinski gegeben? Und jetzt tue ich ganz eine steile Theorie. Kurz nachdem der Roger Schawinski die Konzessionserteilung bekommen hat für den Kanton Graubünden, hat er bei seinem Radio 1 in Zürich den Newsroom durch CH Media gestalten. Also ich hätte gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt keine Nachrichten mehr zu produzieren. Das kann CH Media viel besser. Zentralisiert, also einer mehr, der nachher mehr oder weniger in die CH Media Gruppe hineingehört. Das ist jetzt eine Behauptung, selbstverständlich. Also das sind keine Fakten dahinter. Das würdest du jetzt wieder als journalistische Todsünde anschauen. Ich sage, der Schawinski hat die Konzession eigentlich für den Peter Wanner für CH Media geholt. Er sagt, ich will jetzt Graubünden machen. Ich meine, der Mann ist nicht mehr ganz knusprig und jung, oder? Und wieso er sich das antun will, dort nochmal den ganzen Kanton Graubünden mit Radio zu überziehen, das ist eine andere Frage. Letztendlich glaube ich, also wenn er jetzt die Konzessionen bekommt, ich würde es fast in Brief und Siegel bei einem Notar abgeben, in 10 Jahren das Gouverne wieder aufmachen, dann wird das Radio CH Media hören. Ist das eine These, wo du gar nichts dazu sagen willst? A. B, wo du kannst unterstützen kannst. Oder C, es könnte sein.
Du hast jetzt etwa 1,5 Minuten eine These aufgestellt, wo ich absolut keine Ahnung habe, was der Roger will oder was er nicht will. Ich tue nicht so gerne spekulieren.
Also keine Spekulationen?
Hey, was soll ich über die Strategie von Roger Schawinski bei dir auslassen? Das ist ja völlig inopportun. Also irgendwie,
deine Meinung ist deine mir ernst, ist für mich wichtig.
Ich habe keine Meinung zu dem.
Gut, genau. Wir reden kurz von Pieterle. Pieterle gehört jetzt aber zu deinem Einzugsgebiet und ja. Da hast du eine Meinung darüber, über Pieterle, oder nicht?
Kommt darauf an, in welchem Zusammenhang?
Dort haben 20 Lehrer gekündigt.
Ja, das war eine super Geschichte von uns, die wir in den letzten Tagen haben gebraucht.
Und die Schulleitung hat auch noch mitgemacht.
Also mit Kunden?
Ja, mit Kunden, ja. Mhm. Genau. Was ist los in Pieterlen?
Ist das nicht sogar unser Titel gewesen?
Ich weiß nicht, das habe ich jetzt also selber gebracht, oder? Mhm. Also das Copyright wäre jetzt hier bei mir.
Ich weiß nicht, was los ist in Pieterlen. Ich weiß einfach, dass wir hier hervorragende Arbeit haben geleistet, so wie das eigentlich ein Regionalmedium machen müsste. Wir haben nämlich angeschaut, was passiert. Wir haben mit allen Seiten geredet. Und das ist sicher noch nicht die letzte Ziele dazu geschrieben.
Aber es ist ein seltener Vorgang, oder?
Ich bin mir im Fall nicht so sicher. Ich glaube, es ist an vielen Schulen viel Unruhe da. Ich kann mir auch vorstellen, wirklich im Detail weiss ich nicht, was dort passiert ist, aber ich habe doch zwei, drei Freundinnen, die Lehrerinnen sind. Die erzählen mir dann auch, dass es auch effektiv schwieriger ist geworden. Vielleicht auch gerade im Kontakt mit Eltern. Also weißt, man kann ja von einem extrem ins andere. Als ich bei Kind war, hat der Lehrer immer recht gehabt. Auch bei meinen Eltern, er hat immer recht gehabt, oder? Also, wenn du Strafaufgaben hast, ja, der wird seine Gründe haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass heute ein bisschen eine andere Mentalität ist, was ja nicht nur schlecht ist. Dass man auch selbstbewusster ist und nicht einfach der Lehrer oder der Arzt oder der Pfarrer ist irgendwie die Eminenz, die man nicht kritisieren darf. Ich weiss nicht genau, was in Bieterle passiert ist. Ich weiss einfach, dass die Gemeinde wahnsinnig gewachsen ist. Die haben, glaube ich, 40%. Also, ich tue mich nicht darauf behaftet, aber einfach wahnsinnig gewachsen. Und das bringt natürlich Herausforderungen. Das bringt Herausforderungen für die Schulen, für die Lehrer. Ich glaube, es ist auch viel diverser geworden, die Bevölkerung in Bieterle. Aber wie gesagt, was dort genau los ist, das weiss ich nicht.
Haben deine Regionaljournalisten dir voraus schon berichtet und gesagt, du hörst mal, in Bieterle, dort kracht es jetzt denn? Oder ist das überraschend gekommen?
Also, gell, ich bin jeden Tag eigentlich in dieser Redaktion und ich bin auch an den Redaktionssitzungen dabei. Und da bekomme ich natürlich mit, was diskutiert wird. Und ja, also das ist ja nichts, wo, wie soll ich sagen, das ist ein ganz normaler Daily Business.
Die haben nachher sogar eine Befragung gemacht im Artikel im Anschur. Das macht man so, um zu schauen, ob die Leute auch lesen und zuletzt noch etwas klicken oder so. Genau, und dort haben 43% die Erziehung der Kinder lässt zu wünschen übrig. Deshalb laufen die Lehrpersonen davon, oder? Mhm. Also das geht, glaube ich, gegen die Eltern.
Ja, das ist ja etwas, wo man gehört, seit es die Menschheit gibt, dass eigentlich Kinder nicht mehr gut erzogen sind. Das sagen immer die Eltern über die jüngere Generation. Das ist... Ich glaube, so alt wie die Menschheit, der Vorwurf, dass die Erziehung der Kinder schlechter ist.
Und die anderen 50% haben bei der Befragung gesagt, Behörden sind schuld.
Ja, eben. Also ich weiß es nicht. Wir ahnen es, wir wissen es nicht.
Also wir müssen alles auswechseln. Wir müssen Eltern auswechseln und Behörden auswechseln. Dann käme es vermutlich gut.
Ich weiß es nicht. Ich glaube, das ist wirklich ein Ausdruck von einer Entwicklung, die halt stattfindet. Gerade in so Gebieten, die stark wachsen, wo viele Leute dazu ziehen. Oder? Das ist kein Dorf. Das ist schon lange kein Dorf mehr. Ich meine, von der Struktur her. Und ich glaube, Bieterle ist da nicht der einzige Fall.
Der Berner Stadtrat ist konfrontiert mit der Reitschule. Und Bern gehört jetzt auch wieder zum Einzugsgebiet. Wäre das kantonal?
Nein. Ja, am Rand.
Kantonal schon, oder?
Ja, ja.
Gut, aber es ist ein interessantes Thema, das schweizweit eigentlich allen langsam zum Hals aushängt, oder?
Schon.
Ja, total komplett.
Also, das behauptest jetzt du?
Ja, ich gehöre zu den Schweizweiten. Oder? Okay. Mir hängt es zu Hals aus. Und dort haben Leute, die dort vor Ort waren, haben Polizisten tätlich angegriffen und Polizisten sogar verletzt. Ich hatte hier am Mikrofon Stadträte von der Stadt Bern, die Hausverbot haben, die nicht mehr in die Reithalle rein dürfen. Mhm. Und dann haben sie nachher gefragt beim Stadtpräsidenten, beim Alec von Graferien, lass mal, jetzt musst du irgendetwas machen. Das kann nicht sein, das ist ein öffentlicher Zugang. Auch ich als Stadtrat, egal welcher politische Couleur, habe das Recht, dort reinzugehen. Wie geht es? Umso mehr, wenn ich darüber reden muss, nachher als Stadtrat. Oder? Und der Alec von Graferien hat auch das nicht fertiggebracht. Die Stadträte sind immer noch persona non grata und dürfen dort nicht rein. Das ist ein rechtsfreier Raum. Wenn du jetzt Stadtrat wärst, du sagst jetzt mir, vielleicht es geht mir nicht, das ist nicht mein Einzugsgebiet, aber ich frage dich jetzt gleich, würde man dort nicht einfach mal räumen? Einfach mal sagen, dass die Reithalle ist Geschichte, hey. Hören wir auf, wir haben nur so viel Lampenbeständig mit dem, es reicht jetzt einfach.
Ich bin publizistische Leiterin von einem Bieler Medienhaus. Ich kann dir nicht sagen, ob man dort mal räumen müsste. Ich stelle einfach fest, dass generell die Gesprächsbereitschaft in diesen vielen, sage jetzt mal, politische Ecken eher tendenziell hat abgenommen. Sei das auf linker oder rechter Seite, man ist auf seiner Seite, man ist auf seinem Ecken, man redet wenig miteinander, man stellt Thesen auf, wie du jetzt gerade, man muss das räumen und irgendwie, das stelle ich fest, aber ich weiss doch nicht, ich habe mir die Frage ehrlich gesagt noch nie gestellt, ob man dort jetzt muss räumen muss. Die Stadt Bern ist jetzt auch nicht so sehr nahe bei mir. Also ich habe das jetzt nicht zuvorderst bei mir auf dem Radar.
Aber ist doch verrückt. Also du bist eigentlich vom Echo der Zeit und hast über das Geschehen des Globus berichtet, oder?
Genau.
Und jetzt tust du dein Schneckenhäuschen zurückziehen, Biel, und sagst, Bern geht mir nichts an.
Ich habe nicht gesagt, es geht mir nichts an, aber ich bin nicht eine Politikerin und ich kann doch nicht sagen, ob man die Reitschule räumen oder nicht. Ich stelle noch einmal einfach fest, dass man nicht mehr so bereit ist, miteinander zu reden. Und Biel ist im Fall kein Schneckenhäuschen. Also mein Sendegebiet, mein Einzugsgebiet, unser Einzugsgebiet, nicht meins, unser Einzugsgebiet ist spannend. Da gibt es ganz, ganz viele spannende Geschichten und mit denen befasse ich mich.
Gehen wir zu einer Geschichte zurück, in diesem Fall in Biel. Biel bekommt einen neuen Stadtpräsident oder Stadtpräsidentin.
Ändere Stadtpräsidentin.
Es sieht fast so aus im Moment.
Mhm. Hat zwei Frauen, genau.
Es sind zwei Frauen, jemand, der eher der SP nahe ist und jemand, der eher der FDP nahe ist. Wie stark tut das dich im Moment in deiner journalistischen Arbeit berücksichtigen? Und wie stark interessiert das die Bieler, was hier abgeht?
Also das Zweite, vielleicht es interessiert Bieler sicher, vor allem die, die politisch interessiert sind. Und zum Ersten, mich beschäftigt es im Moment noch in dem Sinn, dass wir die Wahlen organisieren, wie wir die Wahlberichterstattung machen wollen. Und dann so richtig, richtig anziehen. Und dann irgendwann mal nach den Sommerferien nehme ich an. Und dort wird es sicher ein grosser Teil von unserer täglichen Arbeit. Im Moment ist es noch, wir haben jetzt vor ein paar Wochen die bürgerliche Gemeinderatsliste präsentiert bekommen. Die Liberale, die Natascha Pitte, die für Weltfreisinn kandidiert, hat das schon ein paar Monate zuvor bekannt gegeben. Glenda González Bassi, die für die SP antritt, für das Stadtpräsidium, hat sie im Dezember schon bekannt gegeben. Das zieht jetzt langsam an und das wird spannend. Ich freue mich enorm auf die Zeit, weil ich bin jemand, der gerne politischen Journalismus hat und das zusammen dass mein Team das mit mir zusammen macht, auf das freue ich mich sehr.
Kannst du wählen? Bist du auf Stadtboden daheim?
Natürlich.
Und wer willst du gerne?
Das sage ich dir doch nicht.
Das habe ich vermutet.
Das geht dir nichts an. Das ist Privatsache.
Chancen, kannst du etwas über Chancen sagen? Also, lang ist jetzt der Stöckli Sozialdemokrat, der Vater, glaube ich, schon vom Fair.
Genau,
schon,
ja.
Schallpolitiker gewesen, mhm. Und so weiter. Also, die SP war eigentlich gesetzt gewesen, und hat die liberalen Kräfte, die Freisinnigen, eine Chance?
Ich glaube, wirklich sehr lang oder über 40 Jahre, wenn ich mich nicht täusche, war jetzt wirklich ein SP-Mann Stadtpräsident gewesen, Rot-Grün hat die Mehrheit. Ich merke im persönlichen Gespräch, wenn ich aber mit Leuten rede, dass es durchaus auch mehr Leute das auch schon, aber das ist jetzt sehr ein subjektiver Eindruck, mehr Leute gibt, die sagen, wir würden uns gerne einen Wechsel wünschen. Aber wie gross das die Chancen sind, das finde ich jetzt für mich noch schwierig zu sagen. Es ist sicher Bewegung drin. Sagen wir es mal so. Es ist sicher mehr Bewegung drin als auch schon.
Wir hatten eine Untersuchung in Biel beim Migrationsamt. Mhm. Und das hat, glaube ich, auch wieder etwas zu tun mit einer der Kandidierenden, oder nicht?
Am Rand, ja. Also Natascha Pitte hat letztes Jahr das Amt übernommen. Vorher war es beim Beat Feurer von der SVP. Der ist dann in die Finanzen gewechselt. Ja.
Aber jetzt ist sie zuständig.
Genau.
Und dort hat er ein Problem. Dort hat er das Problem, dass das BDO genutzt wurde für die Reorganisationsplanung. Also das ist ja immer wieder interessant, wenn ein Amt sich nicht selber planen kann, wenn man wieder eine externe Kraft haben muss. Immer dann, wenn es brenzlig wird, braucht man eine externe. Und das ist eigentlich fast ein bisschen schade. Und jetzt ist eine Verwarnung vom Kanton, der sagt, das BDO hat ein Doppelmandat. Einerseits ist sie als Kontrolleurin von der Rechnungslegung zuständig, mhm. Und andererseits tut sie jetzt die Reorganisation von diesem Amt machen. Das dürft ihr nicht. Und man hat dann das Amt, oder wenn wir sagen, die Aufgabe von der BDO sofort niedergelegt. Die BDO hat sagen, die können uns schon rausgehen, ist wurscht, aber billiger wird es wegen dem trotzdem nicht. Mhm. Kosten sind dann wahrscheinlich etwa die gleichen. Also das sind ja wieder krasse Fehler, die gemacht werden. Und wer zahlt das zuletzt? Das ist der Steuerzahler.
Ja, das ist es so.
Das ist es gesehen schon.
Natürlich zahlt es der Steuerzahler. Wer sonst? Das ist auch eines von den Themen, die uns im Moment beschäftigt in den Redaktionen. Und jetzt werden wir dann schauen. Ich meine, der Kanton hat vor ein paar Monaten gesagt, dass man das beobachtet und gegebenenfalls einschreiten würde. Das ist jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht passiert. Aber klar, also, ich laufe recht viel dort beim Einwohner- und Migrationsamt vorbei und ich sehe sehr oft sehr lange Schlangen, dass dort etwas auch nicht so organisiert ist, wie es im besten Fall wäre. Das ist offensichtlich, was dort alles ist schiefgegangen. Das tun wir nach dies nach jetzt aufdecken.
Und dort gibt es keine Schonungen. Also im Sinne von plötzlich, dass sich der Stadtpräsident bei dir meldet und sagt, Es wäre eigentlich noch nett, ihr würdet nicht so giftig darüber berichten oder so. Einflussnahme jetzt von oben ab.
Habe ich in diesem Ausmaß noch nie erlebt. Ich glaube nicht, dass der Erich Fehr sich getrauen würde, mir zu sagen, mir anzuleuten und zu sagen, tut weniger giftig berichten. Es ist aber so, das ist so, in den lokalen, bei Lokalmedien bist du natürlich sehr nah auf den Leuten, die du berichtest. Und das ist eigentlich auch die Schwierigkeit, oder? Dass du kritisch musst sein mit Leuten, die du vielleicht kennst, aus dem Verein oder auf dem Merit siehst oder im Kino triffst. Und trotzdem musst du kritisch sein. Und das ist effektiv das Schwierige. Und das ist übrigens auch etwas, was ich beim ersten Editorial, das ich geschrieben habe, gesagt habe, dass eigentlich der Lokaljournalismus die Königsdisziplin ist, weil es einfach am schwierigsten ist. Wenn du über etwas Internationales berichtest, die Leute, die du darüber berichtest, die werden in den wenigsten Fällen direkt sehen, was du hast gemacht. Und im Lokaljournalismus ist es eben so, du triffst die Leute dann immer wieder.
Nicoletta, du bist im Jahr 1974 auf die Welt gekommen. Ein wunderschönes Jahr, selbstverständlich.
Gell?
Aber es war politisch ein riesen Puff auf dieser Welt. Unglaublich. Und ich habe in der Vorbereitung für das Interview bin ich mal nachgelesen, was ist eigentlich in diesem 1974 passiert. Und die meisten Blätter, die ich jetzt ausgedruckt habe, sind Geschehnisse in diesem Jahr 1974. Mhm. Also das ist gewaltig, was dort abgegangen ist. Im 1973 hatten wir eine Erdölkrise. Also Krise, das Wort Krise kann ich ja schon nicht mehr hören. Ich komme Krisen über, wenn ich Krisen höre. Mhm. Aber es ist so, dass die OPEC damals einfach drosselt hat, weniger Öl rausgelassen. Und das hat eigentlich den Westen fast umgestellt. Oder? Und das 74 ist so dann wieder, Gott sei Dank, jetzt geht das langsam vorbei, aber es ist sonst viel passiert. Als ich das gelesen habe, hat mich gedacht, man könnte 1974 austauschen mit einem Jahr, zum Beispiel 2024. Die Menschheit hat überhaupt nichts gelernt. Die Kriegsherden, die hier beschrieben werden, die waren im 1974, ähneln wahnsinnig der Welt, wo wir uns heute befinden. Oder?
Sag mal, was war das?
Also, zum Beispiel Israel. Oder am 15. Mai wurde bei einem Blutband palästinensischer Terroristen in einer nordisraelischen Schule 21 Kinder getötet. Oder? Mhm. Also wenn du das vorlesen würdest, wenn du jetzt in Mecha oder Zeit wärst und würdest du das lesen, 21 Kinder, würde ich dir alle sagen, ja, das ist wahrscheinlich jetzt gerade passiert. Mhm. Oder? Mhm. Aber das ist 50 Jahre oder noch mehr ist das her.
Ja.
Hast du das Gefühl, auch ein bisschen, wir Menschen sind eigentlich schon ein bisschen blöd?
Auf alle Fälle. Jeden Tag. Aber ich bin nicht so gerne so die Kulturpessimistin, die irgendwie findet, alles ist schlecht und die Menschheit ist blöd. Und es ist wie vor 50 Jahren. Ich habe das Gefühl, wir haben doch viele Fortschritte gemacht. Es gibt viel weniger Leute, die an Hunger sterben als vor 50 Jahren. Die Bildung bei vielen Frauen in Entwicklungsländern ist, die Bildungsraten ist gestiegen. Ja, und dann geht es effektiv, die Konflikte, du hast es jetzt angesprochen, der Nahostkonflikt, wo genau, die Schlagzeilen, die du jetzt hast gesagt, können eigentlich eins zu eins heute wieder über den Sender, wo wirklich zum Verzweifeln ist, wo es immer dreht und wo immer wieder kommen. Aber ich bin jetzt nicht so die irgendwie denkt, ah, wir sind alle blöd und wir haben keine Fortschritte gemacht, weil das stimmt nicht.
Also, ich würde allen raten, geht doch mal zum Dr. Google und gebt dieses Jahr 1974, leset das und ihr werdet alle staunen.
Aber sag mal, jetzt auch noch schöne Sachen gegeben, die 1974
ja, passiert. Der Golf ist auf die Welt gekommen, also der VW-Golf.
Okay.
Das schaust du jetzt so viel nicht so schön an, aber es ist einer der erfolgreichsten.
Also wenn es jetzt ein Fiat Cinquecento wäre, aber der ist ein bisschen älter.
Aber ich bin gerade mal kürzlich gefahren in einem Cinquecento, habe mega Freude gehabt, weil der sieht so schnucklig aus, aber es war eine Klepperkiste gesehen. Also eigentlich habe ich mich noch nicht überzeugt gefühlt.
Also nicht Fortschritt durch Technik?
Ja? Nein, also Fortschritt durch Gekleppere. Nicoletta, die Stunde ist durch.
Schnell gegangen.
Ich kann mich nur ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast. Die ist bei dir knapp, mir ist das völlig klar, oder? Noch als Greenhorn bei Gasmann, wo du dich einarbeiten musst.
Genau.
Also das sind eigentlich 100 Tage, die du hinter dir hast, oder
wie
ist
das? Ein bisschen mehr inzwischen, ja.
Also eigentlich hätte ich dich gar nicht so schonend dran nehmen müssen. Hätte es auch ein bisschen giftiger können sein,
oder? Absolut. Nach 100 Tagen, oder? Ja, jetzt bist du selber schuld, jetzt ist es vorbei.
Ja, ich habe es verpasst. Ganz, ganz herzlichen Dank.
Merci dir.
Und ich wünsche dir viel, viel Glück. Und es ist eine ganz tolle Geschichte, dass es das lokale, ich sage jetzt Experiment, in Biel hoffentlich noch lange gibt.
Merci.
Aktiv Radio Interview.